herzlich willkommen hier beim Podcast Nicht allein, ein Projekt von Wir sind Selbsthilfe. Was passiert in Selbsthilfegruppen? Wer sind die Menschen, die sich für Selbsthilfe engagieren? Darüber sprechen wir in unserem Podcast mit den unterschiedlichsten Gästen. Schön, dass du da bist und ich hoffe, dass du vieles für dich mitnehmen kannst. Heute begrüße ich hier im Podcast Benjamin Kunz. Lieber Benjamin, du leitest 4 Selbsthilfegruppen für Menschen, die an Long-Covid erkrankt sind. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über dieses Thema und deine Selbsthilfegruppen zu sprechen. Herzlich willkommen hier im Podcast.
Vielen Dank für die nette Begrüßung und ich freue mich, hier zu sein.
Du warst an Corona erkrankt. Welche Beschwerden hattest du?
Nun, ich war etwa 10 Tage Corona-positiv und die Testung erfolgte im Rahmen meiner Pflegebeschäftigung auf der Arbeit. Zunächst erschien es mir als allgemeine Atemwegssymptomatik, verschlimmerte sich dann jedoch. Die Nase verstopfte oder lief, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Lungenschmerzen, Zwischenrippenschmerzen, Geschmacksverlust, Geruchsverlust, begleitende Müdigkeit, Belastungsintoleranz, Erbrechen, Übelkeit, ja, Diarrhöen, Herzrasen, Tachykardie und ganz lange Fieber bis ungefähr 40 Grad.
Und du hast dich bis heute nicht von der Corona-Erkrankung erholt, denn du leidest unter Long-Covid. Was genau bedeutet in deinem Fall Long-Covid?
Genau, also ich bin Long-Covid-Patient. Das heißt laut Definition zunächst einmal, dass die Beschwerden mindestens 4 Wochen nach der Infektion noch deutlich spürbar sind. Also in dem Fall leide ich sogar an Post-Covid, denn meine Symptome waren auch nach 12 Wochen noch da. Heute habe ich immer noch Probleme mit dem Geschmacks- und dem Geruchssinn. Mal kann ich riechen und schmecken, dann an vereinzelten Tagen kann ich nicht mehr riechen und schmecken, dann ist das wieder vorbei. Mich begleiten noch POTS. POTS steht für posturale Tachykardien. Man beschreibt das einfach mit einer orthostatischen Dysregulation. Aus dem Nichts beginnt mein Herz zu rasen. Von circa 76 Schläge die Minute in Ruhe auf in Ruhe 130, 140 Schläge die Minute. Dazu begleitet leide ich an extremer kognitiven Störungen, darunter Vergesslichkeit, Konzentrationsstörungen, ja, ME, chronisches Fatigue-Syndrom, teilweise starkes Schwitzen, extreme Reizüberflutung bei allem, was sich so bewegt. Geräusche, Gerüche, Gewussel im Raum.
Kannst du bitte noch den Unterschied erklären zwischen Post-Covid und Long-Covid?
Es gibt in der Regel nur diese Begriffsdefinition nach dem ICD-10-Code. Da heißt es Long-Covid. Das sind alles Symptome, die nach 4 Wochen akuter Infektion noch bestehen. Bei Post-Covid ist es größer 12 Wochen.
Du bist ausgebildeter Krankenpfleger und für alle, die nicht im medizinischen Bereich arbeiten, erklär bitte noch ICD-10-Code.
ICD-10 ist eine Sammlung mit Diagnosen. Man sieht das vielleicht auf der Krankmeldung, wenn der Arzt nicht ausschreibt, woran man erkrankt ist, sondern ein kleines Kürzel, wie zum Beispiel bei Long- und Post-Covid U09.9.
Dankeschön. Wann wurde Long-Covid bei dir diagnostiziert?
Das Long-Covid alleine wurde nach einem harten Marathon an Ärzten diagnostiziert im 3. August 2022. Es gab einen Arzt in Hermeskeil. Das war auch der erste Arzt in Hermeskeil, der mich verstanden hat und meine Symptome richtig eingeordnet hat.
Wie viele Ärzte hast du aufgesucht?
Zu Anfang den Hausarzt, den Lungenfacharzt, den Neurologen, den Kardiologen, also summa summarum 6 bis 7 Ärzte.
Und wie wirkt sich die Erkrankung konkret auf deinen Alltag ein? Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Was geht heute nicht mehr, was vor der Erkrankung ging?
Nun, Aktivitäten brauchen heute eine ganz enorme Planungszeit. Mich überfordern kleine Kleinigkeiten. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben war somit nicht möglich. Sozialer Rückzug stand auf der Tagesordnung, natürlich auch ein Schamgefühl. Leistungsgesellschaft, also wir sind ja in Deutschland eher so geprägt, immer unsere Leistung zu bringen. Und wenn das auf einmal wegfällt, dann verfällt man so in einen Charme. Man hat Charme, nicht mehr mithalten zu können. Das war bei mir auch ganz lange der Fall.
Und wie hat die Familie reagiert? Kannst du auch noch ein paar konkretere Beispiele bitte nennen? So, wirst du nicht mehr eingeladen oder was passiert da so genau in deinem Leben?
Die Familie hat durchaus eingeladen und sie ist auch sehr verständnisvoll damit umgegangen. Ich hatte eher im Bekanntenkreis und Freundeskreis das Problem, dass ich dort nicht mehr eingeladen wurde, weil ich ja sowieso da nicht mehr feiern kann oder nicht mehr trinken kann auf einer Party. Das war schon sehr einschneidend, aber ganz schade fand ich, dass ich meine Hobbys wie Musik, also ich spiele im Musikverein Saxophon und Klarinette, das kann ich bis heute nicht ausleben. Dafür versuche ich mich jetzt im Gesangverein. Denn das gemeinsame Singen macht Spaß, es stärkt das Gemeinschaftsgefühl und es trainiert nebenbei noch die Atem- und Atemhilfsmuskulatur.
Dankeschön, Benjamin. Und was hat Long-Covid für deinen Beruf bedeutet oder bedeutet für dein Berufsleben?
Mein Beruf als Gesundheits- und Krankenpfleger auf einer normalen Station kann ich so nicht mehr ausführen. Von heute auf morgen war es vorbei. Es begann damit, dass ich für mich selbst das einfache Desinfektionsmittel nicht mehr riechen konnte, auch keine Gerüche bei meinen Patienten mehr wahrnehmen konnte, keine Verantwortung übernehmen konnte für meinen Bereich. Also in der Pflege wird die Station in der Regel in Bereiche aufgeteilt, für die man dann zuständig ist. Das konnte ich nicht mehr tun. Auch der Schichtdienst war nicht mehr möglich. Durch die Erschöpfungssymptomatik und die Schlafstörung war es mir nicht mehr möglich, morgens um 6 Uhr zum Dienst zu erscheinen. Letztlich wurde ich von meinem Arbeitgeber sogar gekündigt.
Vielen Dank fürs Teilen. Benjamin, du hast eine Selbsthilfegruppe für Menschen gegründet, die an Long-Covid leiden, beziehungsweise mittlerweile sind sogar mehrere Selbsthilfegruppen daraus geworden. Was hat dich motiviert, eine Selbsthilfegruppe zu gründen?
Nun, nach einem Jahr Erkrankung durfte ich dieses Jahr im März in eine Rehabilitationsklinik ins Allgäu fahren. Zum allerersten Mal habe ich Menschen getroffen, denen es ähnlich geht wie mir. Wir konnten uns austauschen, wir waren auf einmal nicht mehr alleine, wir hatten keinen Therapiezwang. Andere Patienten in dieser Reha-Klinik, Asthmatiker oder COPD-Patienten, mussten sich beispielsweise sehr streng an ihren Therapieplan halten. Bei uns Covid-Leuten war das einfach so, dass wir entschleunigt wurden, nicht so viele Therapien hatten, vor allem keinen Zwang hatten, an den Terminen teilzunehmen. Und es wurde einiges geboten. Angefangen von Wellnessbehandlungen wie der Massageliege Hydrojet über Atemtraining, Atemphysiotherapie, Nordic Walking und alles nur bis zur eigenen Belastung. Am besten sogar, wie ich in der Reha gelernt hatte, bis nur unter die Belastung. Das nennt man Pacing. In der Reha wurde dann sogar eine kleine Gruppe für uns Betroffene eingerichtet. So hatten wir das erste Mal Kontakt mit einer Selbsthilfegruppe. Diesen Gedanken habe ich mitgenommen. Ich wollte das einfach zu Hause auch haben. Zu schlimm war die Zeit ohne Ansprache und ohne das Wissen um die Menschen, die ebenfalls betroffen sind. Eine ganz tolle Sozialberaterin hatte unter ihrem Hauptaugenmerk der Beratung zu Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, für andere Patienten, für die Rente etc. auch ein kleines Coaching veranstaltet zum Thema Selbsthilfegruppen gründen. Und das habe ich mir mitgenommen. Zu Hause war ich dann ein bisschen belastet. Naja, da gab es eben auch Reizüberflutung, als ich nochmal zu Hause war und auch mein Essen wieder selbst kochen musste, was mir 5 Wochen eben, ja, ich sag mal, vorserviert wurde. Dann hatte ich vergessen, dass ich eine Gruppe gründen wollte. Damals ging ich zum VDK wegen eines Beratungsgesprächs und dort in dem Warteraum ist mir wieder eingefallen, aufgrund eines äußeren Reizes, dass ich ja eigentlich eine Gruppe gründen wollte. Danach ging es dann los. So konnten wir im Juli 23 für den Landkreis Birkenfeld die erste Selbsthilfegruppe in Idar-Oberstein gründen. Aus dem Stand waren etwa 17 bis 20 Betroffene, Interessierte und Angehörige dabei. Das war überwältigend. Natürlich im Wissen, dass hinter jedem ein Einzelschicksal steht und auch ein enormer Leidensdruck.
Ich bin natürlich jetzt etwas neugierig. Du hast von dem äußeren Reiz gesprochen im VDK-Warteraum. Was war denn das für ein äußerer Reiz, der dich nochmal an die Selbsthilfegruppe bzw. dass du eine gründen möchtest, erinnert hat?
Tatsächlich lag dort ein Flyer einer anderen Selbsthilfegruppe, der mir sofort ins Auge gesprungen ist. Und da ist mir dann eingefallen, ach, Selbsthilfegruppe, da war doch was. Und so gingen wir unseren Weg.
Bitte nehme uns gedanklich zu einem solchen Treffen mit. Wer nimmt daran teil? Wie läuft so ein Treffen ab?
Wir begrüßen uns in Idar-Oberstein jeden dritten Donnerstag eines Monats gegen 17 Uhr in einem Konferenzraum, den uns netterweise das Klinikum Idar-Oberstein zur Verfügung stellt. Wir kommen an, in der Regel kennen wir uns. Wenn neue MitgliederInnen dabei sind, stellen wir uns kurz vor. Dabei ist auch immer die Abfrage, ob jemand ein brennendes Thema dabei hat. Etwas, was gerade belastet, manchmal auch etwas Schönes. Wenn kein Thema von Seiten der TeilnehmerInnen kommt, dann geben wir die Gruppe zum offenen Austausch frei. Und da fällt dann immer jedem etwas ein.
Was waren die Themen, über die ihr zuletzt gesprochen habt?
Wir hatten gestern tatsächlich in Idar-Oberstein-Gruppe. Gestern war das Thema nicht so schön. Wir haben über die fehlende Akzeptanz in unserer Gesellschaft, die fehlende Akzeptanz bei ÄrztInnen sowie auch leider die fehlende Bereitschaft des VDKs gesprochen. Viele fühlen sich alleine gelassen.
Wie hat sich deine Lebenssituation seit der Gründung der Selbsthilfegruppe verändert?
Nun, ich habe die Gründung der Gruppe als eine Art eigene Therapie angesetzt. Durch die Organisation der Gruppen musste ich wieder vermehrt Zeit einplanen, mich mit einem Thema zu beschäftigen. Das macht mir Spaß, alleine auch zu wissen, ich bin nicht alleine und ich tue das, was ich tue, mit Herzblut. So konnten wir eine weitere Gruppe in Kusel sowie eine Gruppe in Bad Kreuznach an den Start bringen. Und immer mal zwischendurch leite ich noch zwei online, also eine Online-Gruppe zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten.
Klasse, also du leitest aktuell 4 Selbsthilfegruppen, wenn ich richtig mitgezählt habe.
Genau, diese sind Idar-Oberstein, Kusel, Bad Kreuznach Diakonie und eben meine Online-Gruppe. Im Zuge der Corona-Pandemie haben wir ja in Sachen Digitalisierung einen großen Schritt nach vorne gemacht. Für viele war es Fluch, für andere war es Segen. Ich habe mich gerne mit Zoom auseinandergesetzt, deshalb liegt es mir heute und deshalb machen wir unsere Online-Selbsthilfegruppe sogar bundesweit. Dort trifft man TeilnehmerInnen aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Bayern. Ja, und wir sind offen für jeden, der kommt.
Stellst du einen Unterschied fest zwischen Online-Gruppen und Gruppen, die sich in Präsenz treffen?
Nein, das kann man so nicht sagen. Die Gruppen, wenn wir uns analog treffen, also in Präsenz treffen, sind oft sehr emotional geladen. Da muss man dann ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass die Vertraulichkeit gewahrt wird etc. Im Online ist das alles ein bisschen organisierter. Im Zoom gibt es ja das Symbol des Handhebens. Da gibt es dann keine Zwischengespräche. Es ist ein bisschen einfacher, gerade wenn man so reizüberflutet ist wie ich.
Und wie viele Menschen treffen sich dort in den Selbsthilfegruppen insgesamt? Kannst du eine Zahl nennen?
Insgesamt betreue ich heute aktuell 75 Betroffene, Angehörige und Interessierte im Alter von 17 bis 77 Jahren.
Dankeschön. Und wer kann an euren Treffen teilnehmen?
Ganz klar, jeder. Jede Betroffene, jede Interessierte und jeder Angehörige. Und das ist egal, ob das Long-Covid, Post-Covid, Post-Vac oder die Fatigue ist. Alles zusammen sind die Folgeerkrankungen der Corona-Infektion. Wir wollen uns nicht separieren. Long-Covid, Post-Vac, die Grenzen sind fließend. Deshalb ist jeder willkommen, jeder und jede.
Nochmal für die, die vielleicht mit Post-Vac nichts anfangen können, was steckt dahinter?
Post-Vac bezeichnet Erkrankungen, Körpererscheinungen, die im Zuge der Corona-Impfung aufgetreten sind.
Dankeschön fürs Erklären. Und wie findet man deine Gruppen?
Wir sind im Kreis Birkenfeld jeden Montag in der Zeitung unter dem Punkt Rat und Hilfe. Dazu haben wir eine Webseite ins Leben gerufen, www.covid-hilfe.org. Dort gibt es immer kleinere Informationen zu den Gruppentreffen. Weiterhin führen wir, dafür muss man aber das erste Mal in eine Gruppe kommen, eine WhatsApp-Gruppe und machen einiges in Social Media.
Wunderbar, vielen Dank. Lieber Benjamin, noch eine letzte Frage. Wenn du einen Film über Long-Covid drehen würdest, welchen Titel würdest du diesem Film geben?
Das ist ganz einfach zu beantworten. Long-Covid oder auch Post-Covid, wenn das Leben an dir vorbeirauscht.
Ich danke dir herzlich für dieses Gespräch, für deine Offenheit und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner wichtigen ehrenamtlichen Tätigkeit in der Selbsthilfe.
Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier meine Geschichte erzählen durfte. Ich bedanke mich sehr bei der SEKIS.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.
Wir danken der IKK Südwest für die Förderung. Wenn du Fragen hast oder du dir ein Thema wünschst, über das wir hier im Podcast sprechen sollten, schreibe uns gerne unter info@selbsthilfe-rlp.de. Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.